bin Maria und ihr hört Geschichte wird gemacht. Es gibt so Momente, in denen ich besonders doll merke, dass ich selbstständig bin. Und der Monat Mai, der gehört auf jeden Fall dazu. Denn anders als für mich heißt es für viele meiner FreundInnen, die angestellt sind, Jackpot, ein Feiertag nach dem anderen. Da gibt's ja Himmelfahrt, Pfingstmontag und natürlich den 1. Mai.
Heute ist kein Feiertag, heute ist Samstag!
So klang das 2023 bei einer Gewerkschaftsdemo am 1. Mai in Berlin. Kampftag oder Feiertag, das ist am 1. Mai die große Frage. Denn viele nutzen den Tag, um endlich mal wegzufahren, FreundInnen zu besuchen und zu entspannen. Dabei sind die Ursprünge dieses Tages ganz schön düster und blutig. Wie es dazu kam, dass der Tag zum internationalen Feiertag wurde, was er mit Bismarcks Angst vor den SozialdemokratInnen und Hitlers Machtübernahme zu tun hat, das klären wir in dieser Folge.
Und dann haben wir Transparente gemalt, wir haben Schilder bemalt und sind dann zur Demonstration gegangen. Auf einmal waren wir dann irgendwie auch in der Presse und in der Tagesschau und das war so super krass aufregend. Das Wetter war richtig, richtig schön, die Sonne hat geschienen, also werde ich nie vergessen. War ein richtig cooles Gefühl, mit so vielen Menschen da zu demonstrieren.
So erinnert sich Sascha König an das erste Mal, dass er bei einer 1. Mai-Demo dabei war. Sascha ist 23 und bei der Verdi-Jugend in Berlin aktiv.
Und ich habe das Privileg, hauptamtlich Vorsitzender der Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung für alle Behörden, Gerichte und nicht rechtsfähigen Anstalten im Land Berlin sein zu dürfen. Das ist die gesamtstädtische Interessenvertretung aller Nachwuchskräfte im Berliner öffentlichen Dienst und das mache ich sehr, sehr, sehr gerne.
Sascha wird in Sachsen-Anhalt groß und hatte als Jugendlicher noch keinen richtigen Bezug zum 1. Mai.
Der 1. Mai war halt ein Feiertag, du hast mit der Familie halt irgendwas gemacht oder bist spazieren gegangen, also hast halt eigentlich den Tag wie jeden anderen Feiertag verbracht und wusstest, glaube ich, auch damals nicht so wirklich, für was steht denn eigentlich der 1. Mai und warum feiern wir oder warum zelebrieren wir denn eigentlich den 1. Mai, hat dir natürlich auch in der Schule beispielsweise niemand erklärt.
Sascha macht eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und landet so auch bei Verdi. Ihm wird klar, hier kann er was verändern.
Da ging es zum Beispiel darum, dass für uns unsere Übernahme nach der Ausbildung auf dem Spiel stand. Der Gewerkschaftssekretär ist dann damals zu uns in der JAV-Sitzung gekommen, hat uns genau das alles ausskizziert gehabt. Und das fand ich halt irgendwie einen richtig, richtig krassen Aha-Moment, wo ich mir dachte, das kann ja nicht wahr sein. Wir reißen uns ja alle den Allerwertesten auf. Dann wollen die uns nicht mehr mit übernehmen und sonst wollen sie uns auch nicht super viel geben. Und fand ich einfach total spannend, dass Gewerkschaft da uns da schon irgendwie so eine Plattform gegeben hat, wo wir dem Ganzen was gegenhalten könnten.
Ein Jahr später ist Sascha dann das erste Mal bei einer 1. Mai-Demo dabei.
Das war 2021 hier in Berlin. Ich war damals schon in der Verdi-Jugend aktiv und das waren halt so meine gewerkschaftlichen Anfänge. Da war das alles so super krass aufregend. Und in Berlin gibt es halt meistens das Format, dass du hast eine relativ große 1. Mai-Demonstration vom Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert mit den Gewerkschaften zusammen. Und dann gab es halt wie so eine Art Mini-Gewerkschaftsdorf, würde ich es quasi mal nennen, damals noch am Brandenburger Tor, wo dann quasi alle so verschiedene Infostände hatten. Wir waren ja alle relativ frisch aktiv gewesen und das war auch schon, also es hat sich krass verantwortungsvoll angeführt.
Durch die gemeinsamen Aktionen und die Arbeit bei der Verdi-Jugend ist Sascha deutlich selbstbewusster geworden, sagt er.
Ich habe auf Großdemos vor 250.000 Menschen sprechen dürfen gegen den Faschismus für die Gewerkschaften. Und es ist für mich schon ein krasser Switch gewesen im Vergleich zur kleinen Maus aus Sachsen-Anhalt, die sich damals gar nicht getraut hat, den Mund aufzumachen. Versus jetzt so 6, 7 Jahre später stehst du vor so einer großen Menschenmenge und kannst gemeinsam mit deinen Kolleginnen richtig, richtig, richtig viel gestalten.
Welche Pläne Sascha dieses Jahr am 1. Mai hat, das hören wir später. Vorher schauen wir uns erstmal an, wie der 1. Mai überhaupt zum Tag der Arbeit wurde. Und dafür geht's nach Chicago ins Jahr 1886. 1. Mai 1886. Im Stadtzentrum von Chicago versammeln sich etwa 40.000 ArbeiterInnen. Es sind GewerkschafterInnen, SozialistInnen und AnarchistInnen. Und sie haben alle ein klares Ziel.
Dieser 1. Mai 1886 ging zurück auf die Forderung, dass doch eine Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag bei einer 6-Tage-Woche die angemessene Regelarbeitszeit sein sollte.
Das ist der Historiker Michael Schneider. Er forscht zur Geschichte der Gewerkschaften. Der 8-Stunden-Arbeitstag, der scheint für viele heute völlig normal zu sein. Aber damals war das sehr weit weg von der Realität der Menschen.
Gearbeitet wurde damals allerdings auch in den USA bis zu 12 Stunden am Tag und dementsprechend deutlich über 60 Stunden in der Woche. Von daher hatte diese 8-Stunden-Forderung, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf, eine ganz besondere utopische Wirkung.
Vor diesem 1. Mai 1886 hatte die ArbeiterInnenbewegung in den USA schon 2 Jahre für dieses Ziel gestreikt und demonstriert. Über 1 Million Menschen haben immer wieder gesagt, wir wollen weniger arbeiten.
Und dann im Frühjahr 1886 sollte ein großer Generalstreik in den USA dieses Ziel wirklich näher heranrücken. Dass es der 1. Mai 1886 war, lag daran, dass der 1. Mai in den USA der sogenannte Moving Day ist. Ein Tag, an dem Arbeitsverträge oder zu dem Arbeitsverträge gekündigt wurden, zu dem Umzüge zu einem neuen Arbeitsort stattgefunden haben. Dass also der 1. Mai im Arbeitsleben ein herausgehobener Tag war.
Angeführt werden die Proteste damals unter anderem von Albert und Lucy Parsons. Albert Parsons war Teil des Internationalen Arbeitervereins, einer anarchistischen Gruppe, die auf eine soziale Revolution hoffte. Die ArbeiterInnen sollten sich erheben, die herrschende Klasse stürzen und den Kapitalismus überwinden. Diese Meinung verbreitete Albert Parsons auch als Herausgeber der Zeitung The Alarm. Auch seine Frau Lucy Parsons war eine brennende Sozialistin und Anarchistin. Lucy Parsons wurde als Tochter einer versklavten schwarzen Frau geboren. Wie sie selbst aus der Versklavung entkommen ist, das weiß man heute nicht so genau. Als freie Frau hat sie jedenfalls Albert Parsons getroffen, ist mit ihm nach Chicago gezogen und die beiden haben 2 Kinder bekommen. Lucy Parsons hat eine genauso aktive Rolle in der sozialistisch-anarchistischen Bewegung wie ihr Mann. Sie hat Reden gehalten, Artikel geschrieben und Bücher veröffentlicht. In ihrem Text »I am an Anarchist«, der 1886 im Kansas City Journal veröffentlicht wird, schreibt sie:
»Aber die rote Fahne, diese schreckliche rote Fahne, was bedeutet das? Nicht, dass die Straßen mit Blut getränkt sein sollten, sondern dass dasselbe rote Blut durch die Adern der gesamten Menschheit fließt. Es bedeutet die Brüderlichkeit der Menschen. Es wird ein Ende geben für die Prostitution der Frauen, für die Sklaverei der Menschen, für den Hunger der Kinder.«
Während Lucy und Albert Parsons zusammen mit ihren GenossInnen am 1. Mai durch die Straßen Chicagos ziehen, werden sie von fast 1500 schwer bewaffneten Nationalgardisten kritisch beäugt. An diesem Tag bleibt es friedlich, aber das wird nicht mehr lange so bleiben.
Die Streikenden haben am 3., das war dann der Montag, am 3. Mai erneut auf dem Haymarket demonstriert. Da war einer der Hauptredner, August Spies, der Chefredakteur der Arbeiterzeitung in Chicago, und ist für diese 8-Stunden-Forderung eingetreten. Aber es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Demonstrierenden und der Polizei, bei der 2 Demonstranten getötet worden sind. Das hat die Stimmung angeheizt. Und der nächste Schritt erfolgte dann am 4. Mai 1886. Wiederum Tausende von Demonstranten und Demonstrantinnen auf dem Haymarket. Und in dieser Versammlung hat jemand, man weiß gar nicht wer, man kennt den politischen Hintergrund nicht, eine Bombe in die Menge geschmissen.
Auf der Stelle sterben 12 Menschen, 11 Demonstrierende und 1 Polizist. Die Situation ist unübersichtlich, die Luft voller Rauch, Menschen schreien, der Boden ist voller Blut. Panik bricht aus.
Die Polizei eröffnete das Feuer auf die Demonstranten und eine ungezählte Zahl von Demonstrierenden ist getötet oder verletzt worden. Die Zahl ist nicht erfasst worden.
Wenige Tage später werden 8 Männer verhaftet. Ihre Namen sind Albert Parsons, August Spies, George Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Oskar Nebe, Michael Schwab und Samuel Fielden.
Ihnen wurde nicht vorgeworfen, dass sie selbst die Bombe geschmissen hätten. Einige von ihnen waren auch auf dem Haymarket gar nicht anwesend. Aber ihnen wurde vorgeworfen, dass sie das Gedankengut desjenigen, der die Bombe geworfen hat, vorformuliert haben und den beeinflusst haben. Man ging nämlich davon aus, es müsse sich bei dem Attentäter um einen Anarchisten handeln. Nichts ist bewiesen. Man weiß gar nicht, wer das war. Man kennt keine Motive, aber dennoch dieser Vorwurf.
7 Männer werden zum Tode verurteilt. Der 8., Oskar Nebe, bittet um Gnade und bekommt 15 Jahre Gefängnis.
4 Verhaftete wurden im November 1886 gehängt. August Spies, Albert Parsons, George Engel und Adolf Fischer. Und einer, Louis Ling, der auch zum Tode verurteilt war, hat in der Haft Selbstmord begangen.
Die zwei weiteren Männer der Gruppe haben Glück.
Die Todesurteile gegen Michael Schwab und Samuel Fielden wurden vom Gouverneur dann allerdings aufgehoben und per Gnadenrecht in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Sie blieben faktisch 6 Jahre in Haft und wurden dann begnadigt.
Lucy Parsons wird trotz ihrer Aktivitäten in der anarchistischen Gruppe nicht verhaftet. Nach der Hinrichtung ihres Mannes bleibt sie weiter politisch aktiv und veröffentlicht einige Jahre später das Buch »Die berühmten Reden der 8 Chicagoer Anarchisten vor Gericht«. Darin hat sie die Plädoyers der Angeklagten zusammengetragen. Im Vorwort schreibt sie:
Ich habe nun das Gefühl, dass die Krönung meines langjährigen Engagements in der radikalen Bewegung vollendet ist. Es ist mir gelungen, diese letzte Botschaft von Parsons und seinen Genossen an die Öffentlichkeit zu bringen. Sollte mich der Tod nun ereilen, so habe ich das Gefühl, dass dieser letzte Dienst der radikalen Idee der nützlichste ist, den ich je geleistet habe. Denjenigen, die an dieser Arbeit mitgewirkt haben, danke ich von ganzem Herzen. Wer waren diejenigen, die mich finanziell unterstützt haben? Genau jene Gewerkschaften, die diese Männer vor 25 Jahren gegründet haben.
Die Proteste gehen unter dem Namen Haymarket Riot in die Geschichte ein. In den Zeitungen heißt es damals, die rote Hand der Anarchie, Ausschreitungen und Blutvergießen in den Straßen von Chicago. Oder die blutbefleckte Hand der Anarchie, gestern kam es in Chicago zu 9 Ausbrüchen von Verrat. Dynamit, Teufel in Bedrängnis. Albert Parsons und August Spieß und ihre Genossen werden in der Presse als Terroristen dargestellt. Dabei gibt es keinen nachweislichen Zusammenhang zwischen ihnen und der Person, die die Bombe gezündet hat.
Sie sind ja ganz deutlich Opfer eines Justizirrtums, wobei Irrtum viel zu harmlos klingt, denn es waren natürlich Vorbehalte gegen die sozialistische Bewegung, die sich da ausgedrückt haben. Und dies wiederum hat genau dazu beigetragen, diesen Ereignissen in Chicago eine weltweite Aufmerksamkeit in der Arbeiterbewegung zu verschaffen. In einem Ausmaß, wie wir es uns heute, glaube ich, kaum noch vorstellen können, waren Gewerkschaftspressen, Parteipressen damals weltweit orientiert.
Und so schaut man auch in Europa voller Wut auf die Ereignisse bei den Haymarket-Aufständen.
Dieses Gefühl von Hilflosigkeit, von Rechtlosigkeit, von Ungerechtigkeit hatte einen enormen mobilisierenden Effekt und der ging eben gerade von diesen Haymarket-Ereignissen aus, sodass der Gründungskongress der Sozialistischen Internationale 1889 gewidmet war, auch den Opfern des Aufstandes und des Massakers auf dem Haymarket in Chicago. Und im Gedenken an die ist die 8-Stunden-Forderung aufgenommen worden und in dem Aufruf gemündet, weltweit 1. Mai, Demonstrations- und Protesttag mit dem Ziel Erlangung des 8-Stunden-Tages.
Und so wird der 1. Mai zu einem der wichtigsten Tage der internationalen ArbeiterInnenbewegung. Diese sogenannte Zweite Internationale 1889 war der Versuch, sozialistische und sozialdemokratische Organisationen aus der ganzen Welt besser zu vernetzen. Die Erste Internationale hatte in den 1860ern auf Anregung von Karl Marx stattgefunden. Sie hat sich aber etwa 10 Jahre später wieder aufgelöst. Die Ideen dazu, wie man eine bessere Welt gestalten könnte, waren zu unterschiedlich. 1889 wird dann ein neuer Versuch gewagt, dieses Mal organisiert von Friedrich Engels. Insgesamt sind VertreterInnen aus 20 Ländern und 300 ArbeiterInnenorganisationen vor Ort. Ein Jahr später soll der 1. Mai dann zum ersten Mal mit einem großen Streik gefeiert werden.
Der 1. Mai 1890 wäre der erste 1. Mai gewesen, an dem eine solche Feier, ein solcher Streik hätte stattfinden sollen. Nicht nur in Deutschland, sondern überall fiel der 1. Mai 1890 auf einen Donnerstag, also auf einen Werktag. Aber in Deutschland galt zu dieser Zeit das Sozialistengesetz.
Durch das Gesetz, das von Bismarck erlassen wurde, ist die Arbeit der Gewerkschaften damals stark eingeschränkt. Gewerkschaften durften nur offiziell bestehen, wenn sie nicht politisch aktiv wurden.
Nun muss man sagen, die SPD hatte ja damals auch eine durchaus revolutionäre Begrifflichkeit. Also es wurde angestrebt, Veränderung der kapitalistischen Ordnung, Überwindung des Kapitalismus, Überwindung des Klassenstaats des Kaiserreichs, Einführung einer Republik. Also von daher die Befürchtungen von Großindustrie, von Großlandwirtschaft, von konservativen Politikern waren verständlich.
Und Reichskanzler Otto von Bismarck versucht, dieser aufmüpfigen SPD auf 2 Wegen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zum einen, indem er ihre politische Arbeit durch Gesetze und Verbote behindert. Zum anderen, indem er versucht, einige ihrer Positionen zu übernehmen und so die ArbeiterInnen zu beschwichtigen.
Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung in einem beschränkten Ausmaß. Aber einerseits zeigte der Bismarck-Staat, das Kaiserreich, seine Reformbereitschaft, auch in Richtung sozialen Regelungen. Andererseits aber die Repression der Sozialdemokratie, auf dass sie nicht so weiter wüchse, wie das in den 70er Jahren sich gerade begann abzuzeichnen.
Gemeint sind hier die 1870er Jahre und jene Sozialistengesetze, die die politische Arbeit der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften stark einschränken, die galten auch 1889 noch, als sich die Zweite Internationale auf den 1. Mai als Kampftag der internationalen ArbeiterInnenbewegung einigt.
Die Forderung nach dem 8-Stunden-Tag war ja keine nur tarifvertraglich zu erreichende Forderung, sondern eine gesetzliche Regelung stand da ja hinter. Und dementsprechend bestand die Gefahr, wenn die deutschen Gewerkschaften sich dafür aussprechen, einen Kampftag für die Einführung des 8-Stunden-Tags zu befürworten oder durchzuführen, dass das eine politische Forderung ist und sie werden gleich wieder verboten. Dementsprechend ging ein Streit innerhalb der Sozialdemokratie um diese Frage: Streiken wir am Donnerstag, dem 1. Mai 1890, oder verlegen wir nicht die Maifeier mit ihren Demonstrationen auf den ersten Sonntag nach dem 1. Mai?
Bis auf wenige Ausnahmen wird der 1. Mai, also zum ersten Mal, gar nicht am 1. Mai, sondern erst 3 Tage später, am 4. Mai gefeiert.
Für die Gewerkschaften war es eine durchaus, ja, es war eine Zwickmühle, was sie auch machen. Es war immer in einer Weise schwierig. Ja, es war ein Abweichen von der eigenen Position. Es war ja in dem Sinne kein Kampftag mehr, wenn man ihn auf den ersten Sonntag verlegte.
Und das beeinflusst nachhaltig, wie der 1. Mai wahrgenommen wird.
Viele Arbeiter mit ihren Familien haben die Kundgebung zum 1. Mai genutzt wie einen Feiertag, wie ein Frühlingsfest. Es gab Maiwanderungen, es gab Feste im Wald, es gab natürlich auch Feste auf den Marktplätzen, auf denen die Forderung nach der Einführung des 8-Stunden-Tages erhoben worden ist. Aber der Charakter war doch eher eines Freizeitereignisses und nicht eines Kampftages.
1918 endet der Erste Weltkrieg. In der frisch gegründeten Weimarer Republik wird endlich der 8-Stunden-Arbeitstag eingeführt. Wie genau dieser Kampf damals ablief, dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, die wir in den Shownotes verlinken.
Der 1. Mai wurde in der Weimarer Republik feierlich begangen, immer mit dem Charakter, sozialpolitische Forderungen zu erheben seitens der Gewerkschaften. Aber während die Sozialdemokraten und auch eben die freien Gewerkschaften ganz überwiegend diesen Tag als einen Kundgebungstag nutzten. Aber am Sonntag haben die Kommunisten darauf bestanden, der Werktag, der 1. Mai, werde ein Aktionstag, ein Demonstrationstag.
Es gibt also einen Kampf zwischen zwei Gruppen. Einmal den SozialdemokratInnen, die versuchen, ihren Protest innerhalb der gesetzlichen Vorgaben der damaligen Zeit unterzubringen. Und dann sind da noch die KommunistInnen, die eine ganz neue gesellschaftliche Ordnung anstreben und sich gegen die Gesetze der damaligen Zeit auflehnen. Und besonders deutlich wird dieser Konflikt am 1. Mai 1929.
Der sozialdemokratische Polizeipräsident in Berlin, Karl Zörgiebel, hat Demonstrationen, Kundgebungen am 1. Mai verboten, weil er die Befürchtung hatte, wenn die Kommunisten da auf die Straße gehen, kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen.
Dieses Verbot ist für KommunistInnen eine echte Provokation. Keine Versammlungen am 1. Mai? Auf gar keinen Fall. In ganz Berlin, aber vor allem in Neukölln und im Wedding, kommt es zu Demonstrationen.
Roter Wedding, grüßt euch, Genossen, haltet die Fäuste bereit.
Die Kommunisten haben dennoch in Berlin demonstriert, ihre Kundgebungen abgehalten. Im Verlauf dieser Demonstration kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, schließlich zu einer Schießerei, bei der 28 Menschen getötet worden sind, darunter eben auch völlig Unbeteiligte an der Demonstration.
Die Polizei geht gewaltsam gegen die Demonstrierenden vor. 28 Menschen sterben, über 200 werden verletzt. Im Herbst 1929 untersucht die Deutsche Liga für Menschenrechte den Vorfall und unterstellt Polizeipräsident Zörgiebel und der gesamten Berliner Polizei eine Bürgerkriegspsychose. Man habe die Polizisten vor den Demonstrationen extrem angestachelt und die Gewalt gegen Demonstrierende und Unbeteiligte provoziert.
Der Tag ging also als der Blutmai in die Geschichte der Arbeiterbewegung ein und hat mit dazu beigetragen, diese Kluft zwischen Sozialdemokratie und Kommunisten, ja, noch weiter zu vertiefen.
Anstatt sich gegen Hitler und die NSDAP zu verbünden, kommt es nach dem Blutmai endgültig zum Bruch zwischen den KommunistInnen und den SozialdemokratInnen. Die SozialdemokratInnen empfinden die KommunistInnen als zu radikal und gewaltbereit. Die KommunistInnen, die auf die Revolution hoffen, werfen der SPD wiederum vor, die ArbeiterInnen zu verraten. Denn der sozialdemokratische Ansatz unterstützt aus ihrer Sicht den Kapitalismus. Während diese beiden Lager einander politisch bekämpfen, gewinnt eine andere Partei mehr und mehr an Zuspruch in der Bevölkerung. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichspräsidenten ernannt. Es kommt zur Machtübergabe an die Nazis, die Deutschland in wenigen Wochen zu einer Diktatur umbauen. Und auch in dieser Zeit hat der 1. Mai eine besondere politische Bedeutung.
Ein wirklicher gesetzlicher Feiertag wurde er erst mit dem 1. Mai 1933, als die Nationalsozialisten im April 1933 die gesetzliche Einführung eines Tages der nationalen Arbeit beschlossen haben.
Nach Jahrzehnten, in denen die ArbeiterInnenbewegung um den 1. Mai als Kampftag ringt, machen die Nazis sich diesen Tag einfach zu eigen. Wie genau das ablief, darüber haben wir in der Folge Nie wieder ist jetzt ausführlich gesprochen. In der hat Michael Schneider die Situation damals so zusammengefasst.
Der 1. Mai ist also als ein Entgegenkommen an die Arbeiterschaft. Es gehört mit zu der Propagandastrategie zu unterscheiden zwischen den Gewerkschaftsführern, die waren nach Ansicht der nationalsozialistischen Propaganda korrupt, Verräter, haben ihre Arbeiter in völlig unnötige Klassenkämpfe, in die Spaltung der deutschen Gesellschaft geführt. Die Arbeiter und auch die Gewerkschaftsmitglieder, die wurden umworben. Sie seien die Träger des deutschen Geistes, der deutschen Kraft. Und die müssten einen standesgemäßen Platz in dieser neuen deutschen Gesellschaft finden. Und ihnen schenkt der Führer diesen Tag, diesen Feiertag der nationalen Arbeit, an dem sie alle als wertvolles Gut, als geschätzte Teilnehmer dieser neuen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft geehrt werden.
Die ganze Folge verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Am 1. Mai 1933 werden die ArbeiterInnen also noch von den Nazis umworben. Einen Tag später zerschlagen sie dann die Gewerkschaften und machen die gewerkschaftliche Arbeit für viele Jahre unmöglich. 1945 endet die schreckliche Herrschaft der Nazis. Doch eine Tradition bleibt bestehen.
Der 1. Mai als Feiertag hat in der Tat überlebt und es gehört zu den aus meiner Sicht ja verblüffenden Ereignissen, dass die Alliierten diesen 1. Mai 1946 bereits als gesetzlichen Feiertag wieder in Kraft gesetzt haben.
Auch in der DDR wird der 1. Mai zum Feiertag.
Im Osten steht der 1. Mai als Feiertag, also in der SBZ und späteren DDR, steht er in der Verfassung als ein Feiertag, als ein Protest- und Demonstrationstag. Aber sehr bald zeigte sich ein deutlicher Unterschied in den Veranstaltungen. Im Osten dominierte die zentrale Veranstaltung, die von der SED bestimmt war. Der Charakter der Feiern war ein Demonstrationszug vorbei am Parteivorstand, an dem FDGB-Vorstand. Und ab 1956 nach Moskauer Muster eine Demonstration, bei der zunächst einmal die Waffenkraft gezeigt wurde, also Waffen, Soldaten mit ihren neuesten Ausrüstungen zogen an dieser Tribüne vorbei und dann das lachende, fröhliche Volk der DDR.
Und auf der anderen Seite der Mauer in der Bundesrepublik, wie entwickelte sich der 1. Mai dort?
Der 1. Mai stand immer im Zeichen zentral vorgegebener, vom Bundesvorstand des DGB vorgegebener Ziele. Am 1. Mai 1956 lautete die Forderung, samstags gehört Fatimir. Also es war die Einführung der 40-Stunden-Woche, samstags als arbeitsfreier Tag. 1957 war die Teilung Deutschlands, die Überwindung der Teilung Deutschlands, der Wunsch nach einer gewaltlosen Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, das Zentrum, 81 das Thema Mitbestimmung, 1989 für ein soziales Europa. So zieht es sich durch, immer zentrale Forderungen.
2026 lautet das DGB-Motto für den 1. Mai übrigens: erst unsere Jobs, dann eure Profite. Parallel zu den großen offiziellen Demos der Gewerkschaften entwickeln sich auch andere Traditionen am 1. Mai.
Nicht vergessen sei, dass es eben auch sehr viel aktionsgeladener, sehr viel gewaltbereiter auch Mai-Kundgebungen gibt.
Michael Schneider spricht hier von linken Demos am 1. Mai in Städten wie Berlin, Leipzig oder Hamburg. Dort kommt es ab den 1980er Jahren immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Polizeikräften und Demonstrierenden. Auch nach der Wiedervereinigung bleibt der 1. Mai Feiertag. Einerseits könnte man sagen, durch die Anerkennung als gesetzlicher Feiertag werden die vergangenen Kämpfe der ArbeiterInnenbewegung geehrt. Viele Menschen, die angestellt sind, haben dadurch einen Tag mehr, um sich von der Arbeit auszuruhen. Andererseits haben Demonstrationen oder Streiks an Feiertagen natürlich weniger Schlagkraft. Historiker Michael Schneider sieht das so.
Für breiteste Kreise der Bevölkerung ist der 1. Mai ein Feiertag, an dem man einen Ausflug mit der Familie macht, an dem man sich freut, wenn schönes Wetter ist. Aber nun könnte sich ja die Frage erheben, ist er deswegen überflüssig geworden? Und da neige ich zu der Ansicht, recht eigentlich nicht. Denn der 1. Mai ist einer der wenigen Tage, an dem Gewerkschaften nicht nur ihre Mitglieder, sondern darüber hinaus ja breite Kreise der Bevölkerung medienwirksam überhaupt erreichen. Gewerkschaften zeigen eben mit diesem 1. Mai und den Kundgebungen mit der Zentralen, aber eben auch mit denen in einzelnen Orten ganz deutlich, dass es doch noch so etwas gibt wie einen Lebenszusammenhang, in dem Gewerkschaftsmitgliedschaft ist, dass man an gewerkschaftlichem Leben mit seiner Familie teilnehmen kann.
Ihr habt es eben schon gehört, in diesem Jahr wird die 1. Mai-Demo des DGB unter dem Motto »Erst unsere Jobs, dann eure Profite« laufen. Denn die Gewerkschaften beobachten mit Sorge, wie sich die öffentliche Debatte um ArbeiterInnenrechte gerade verschiebt.
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Das behauptete Bundeskanzler Friedrich Merz dieses Jahr im Januar beim CDU-Wirtschaftstag. Außerdem will der Wirtschaftsflügel der Partei das Recht auf Teilzeit einschränken. Und das macht viele Menschen sauer, zum Beispiel auch Ronja Mattes von der IG Metall Jugend aus Dresden.
Wenn man dann sagt, hey, dann möchte ich Teilzeit machen, weil ich sonst hier krachen gehe, dann ist das absolut valide. Und ich finde es extrem wichtig, dass man selbstbestimmt arbeiten kann, weil sonst sind wir, weit weg von der Freiheit, die ich in der Schule gelernt habe, die wir haben.
Ronja ist 23 und über ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin bei VW zur IG Metall Jugend gekommen. Dort ist sie unter anderem im Orts- und Bundesjugendausschuss aktiv. Sie freut sich schon auf den 1. Mai.
Es ist zu einem Tag geworden, den ich mit Freunden auf der Demo verbringe, an dem ich viel Leute anspreche und sag, hey, Gewerkschaft ist cool, organisiert euch.
Aus ihrer Familie kennt Ronja den Tag eher als klassischen Feiertag.
Früher war das so ein Ding von, boah, cool, das ist ein Tag, wo die ganze Familie zu Hause war und es ist ja so Anfang Sommer und da konnte man den ganzen Tag was eben mit der Familie gemeinsam draußen machen. Mittlerweile ist es zu einem Tag des Aktivismus für mich geworden.
Und sie weiß schon genau, wie sie ihn dieses Jahr verbringen wird.
Ich werde vermutlich mit ein paar Kopfschmerzen von der Vorabendveranstaltung aufwachen. Wir machen Tanz in den Mai, so eine Clubveranstaltung, die der DGB organisiert bei uns in Dresden. Genau, dann werde ich das Banner einsacken, was wir als Ortsgruppe bemalt beschrieben haben. Und dann gehe ich zur 1. Mai-Demo, laufe dort meine Runde. Und dann werde ich am Schlossplatz stehen und Leuten erzählen, wie cool Gewerkschaft ist.
Neben den politischen Angriffen auf die ArbeitnehmerInnenrechte sind Ronja noch zwei weitere Themen wichtig.
Für mich ist dieses ganze Thema Frauen in technischen Berufen, Frauen in der Arbeit super wichtig, super spannend, auch in der Gremienarbeit, die ich mache. Viel davon ist, weil ich sage, wenn ich mit 16 Jahren eine starke Frau gesehen hätte, dann hätte ich es einfacher gehabt, in die Spuren zu treten, in denen ich jetzt drinne bin. Und natürlich für uns als Ortsgruppe, für uns als Bezirk ist der ganze Rechtsruck, diese Meinungsverschiebung ein gigantisches Thema. Und wir sind jetzt gerade in einem Prozess, dass wir uns stärker positionieren und das wird sich auch am 1. Mai niederschlagen.
Auch Sascha, den ihr am Anfang dieser Folge gehört habt, hat schon konkrete Pläne für den 1. Mai.
Wir knüpfen an unseren richtig geilen 1. Mai von letztem Jahr an. Und das war so eine extrem krasse Stimmung gewesen. Du hältst eine richtig geile Rede für so gute Themen, für bessere Arbeitsbedingungen. Im Hintergrund laufen Techno-Beats, die Sonne hat geschienen. Und alle hatten einfach so eine krass gute Laune und Sinn in den 1. Mai für eine gute Sache geraved.
Zum Ende wollten wir noch von Ronja und Sascha wissen, ob der 1. Mai für sie eher ein Feier- oder ein Kampftag ist.
Es war früher ein Feiertag, jetzt ist es ein Kampftag. Und je tiefer ich dort reingehe, desto mehr ist es ein Kampftag.
Wir haben ja gerade 20 Jahre Hannah Montana Jubiläum und wir sagen es mal damit, Best of Both Worlds auf jeden Fall an der Stelle. Wir haben alle frei, das ist auch vollkommen fair und auch vollkommen schön, dass wir auch frei haben. Uns aber währenddessen wir frei haben, auf jeden Fall auch darauf besinnen, warum stehen wir eigentlich hier? Warum haben wir heute eigentlich frei?
Vor etwa 150 Jahren sind Menschen bei den Haymarket-Aufständen ums Leben gekommen. 8 Männer aus der ArbeiterInnenbewegung wurden im Anschluss als Sündenböcke verurteilt und 4 von ihnen hingerichtet. Ihr Mut und ihr Einsatz für eine gerechtere Welt waren die Inspiration, die dazu führte, dass der 1. Mai zum internationalen Kampftag der ArbeiterInnen wurde. Über die Jahre war der Tag immer wieder politisch umkämpft. Im Kaiserreich waren Versammlungen am 1. Mai noch verboten. Auch 1929 wurden Demonstrierende und Unbeteiligte von der Berliner Polizei verletzt und ermordet. Die Nazis versuchten, den Tag für sich zu vereinnahmen. Später in der DDR diente er dazu, bei Militärparaden die eigene Stärke zu inszenieren. Gleichzeitig gibt es trotz einer politischen Geschichte auch heute immer noch eine Diskussion darüber, ob der 1. Mai eher als Feiertag oder als Kampftag angesehen werden sollte. Was meint ihr denn dazu? Schreibt uns mal eure Meinung in die Kommentare. Und falls ihr nach dieser Folge Lust habt, selbst aktiv zu werden, fragt doch mal bei den Gewerkschaften in euren Städten nach, was sie für den 1. Mai planen. Wir sehen uns dann auf der Straße. Das war Geschichte wird gemacht. Abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und wenn er euch gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Geschichte wird gemacht ist eine Produktion von Haus 1 im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Ich bin eure Host Maria Popov. Redaktion Katharina Alexander für Haus 1 und Amanda Witkowski für die Hans-Böckler-Stiftung. Produktionsleitung Stefanie Groth. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Tschüss und bis zum nächsten Mal.